Jesus hatte sich ganz ordentlich angelegt mit ein paar Leuten, ein paar Schriftgelehrten und ein paar Pharisäern. Er sagt ihnen auf den Kopf zu, dass er sie für scheinheilig und für heuchlerisch hält. Und das hatte für Aufsehen erregt und so sammelten sich immer mehr Menschen um Jesus. Lukas sagt, es waren später mehrere tausend Menschen, die dazukamen und die zuhörten. Und Jesus nutzte die Gelegenheit und begann zu reden. Vor allem mit seinen Jüngern, aber viele andere, die drumherum standen, werden es mitbekommen haben. Er warnte vor Scheinheiligkeit, dass eines Tages sowieso alles ans Licht kommt, weil Gott uns ganz genau kennt. Und zwar jeden Einzelnen von uns. So genau, dass er sogar weiß, wie viele Haare wir auf dem Kopf haben. Und dass es darum geht, sich zu Gott und zu Jesus zu bekennen. Schon jetzt. Und wenn es notwendig ist, sogar vor Gericht und in der Synagoge. Auf Gott zu vertrauen, auf Jesus zu vertrauen, das ist das Entscheidende. Das ist das Wichtige, sich zu Jesus zu bekennen, sagt er. Also Jesus redet hier über ganz wichtige und existenzielle, entscheidende Dinge. Und plötzlich wird er unterbrochen. Einer aus der Menschenmenge ruft Jesus zu und fordert ihn auf, Rabbi, sag doch meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Es kommt etwas überraschend, finde ich, denn Jesus spricht davon, was wirklich wichtig ist und wie wichtig es ist, ihn zu kennen und sich zu ihm zu bekennen. Und der Mann kommt mit einer Erbschaftsstreitigkeit, schon irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen, finde ich. Allerdings war dieses Anliegen des Mannes gar nicht so abwegig, wie es zunächst klingt. Denn Rabbis waren damals nicht nur Lehrer und auch Seelsorger, sondern sie kannten sich auch mit rechtlichen Dingen aus. Also sie waren Gesetzeskundige. Also kam es auch mal vor, dass Rabbis einen Streit geschlichtet haben, zum Beispiel auch Erbstreitigkeiten. Und so möchte jetzt dieser Mann hier zu seinem Recht kommen und sieht, da ist ein Rabbi und ruft Jesus zur Hilfe. Also unterbrecht er Jesus mit seinem Anliegen, dass er doch sein Recht haben möchte. Doch statt einer Unterstützung bekommt er von Jesus eine klare Ablehnung, ein klares Nein. Jesus sagt, lieber Mann, wer hat mich zum Richter oder Vermittler in eurem Erbstreit gemacht? So reagiert Jesus. Er macht ganz klar dafür, bin ich nicht zuständig. Das ist nicht meine Aufgabe, dafür bin ich nicht hierher gekommen. Jesus geht es um das Reich Gottes, das bereits angebrochen ist. Es geht ihm darum, dass die Menschen erkennen sollen, wer er ist und was er tut. Dass die Menschen ihr Vertrauen auf ihn setzen und erkennen, dass Jesus die einzige Hoffnung ist, die sie haben. Dass Jesus der einzige Weg ist, der wirklich zum Leben führt. Und da kann das Erbe, also weltlicher Besitz, weltliche Güte, das kann keine Rolle spielen, wenn man doch Jesus vor sich hat. Und Jesus nimmt jetzt diese Unterbrechung und die Aufmerksamkeit, die er hat, als Anlass, seinen Jüngern und dieser großen Menschenmenge etwas über Habgier zu erzählen, über weltliche Güter, über materielle Dinge. Und hierbei wird er sehr deutlich und sehr klar, und ich lese mal den Predigttext. Es steht im Lukas-Evangelium im 12. Kapitel ab Vers 15. Dann sagte Jesus zu allen, gebt Acht. Hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn auch wenn jemand im Überfluss lebt, sein Leben hängt nicht von dem ab, was er besitzt. Dazu erzählte Jesus ihnen ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Grundbesitzers machten eine besonders gute Ernte. Da überlegte er bei sich selbst, was soll ich tun? Ich habe nicht genug Platz, um meine Ernte zu lagern. Und schließlich sagte er sich, so will ich es machen. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort werde ich dann das ganze Getreide und alle meine Vorräte lagern. Und dann kann ich mir sagen, nun hast du riesige Vorräte, die für viele Jahre reichen. Gönne dir Ruhe, iss, trink und genieße das Leben. Aber Gott sagte zu ihm, wie dumm du bist. Noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann das, was du angesammelt hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze anhäuft, aber bei Gott nichts besitzt. Der reiche Kornbauer, so nennt Luther dieses Gleichnis von Jesus. Es geht um einen Großgrundbesitzer, also um einen Landwirt, der sehr viele Ländereien besitzt, die bewirtschaftet werden. Und dann kam ein Jahr, an dem die Ernte so richtig, richtig gut war. Das war schon etwas, was die Menschen damals auch kannten, weil weil der Boden in Galiläa teilweise schon sehr fruchtbar sein konnte. Und bei dem richtigen Wetter war es so, dass die Ernte tatsächlich gut ausfallen konnte. Und so ein Jahr erlebte jetzt dieser Kornbauer. Die Ernte war so groß, dass seine Scheunen nicht mehr ausreichten, all das Getreide und was auch immer er sonst noch so ernte, unterzubringen. Also überlegte er, was soll er tun? Und entschied sich dazu, die alten Scheunen abzureißen und neue und größere Scheunen zu bauen, um dort die ganze Ernte zu lagern. Das an sich ist nichts Verwerfliches. Das ist auch nicht das Problem an der Geschichte, dass er neue und große Scheunen bauen will, dieser Kornbauer. Auch heute ist es noch ganz normal, dass Betriebe erweitert und vergrößert werden, wenn es die Notwendigkeit oder einfach nur die Möglichkeit dazu gibt. Also gut Haus zu halten mit dem, was uns anvertraut wird, das ist ja gut biblisch. Ich muss an Josef denken zum Beispiel, der damals in Ägypten in den guten Erntejahren alles in Scheunen gelagert hat, damit nämlich in den anderen Jahren alle genug zu essen haben. Also es geht nicht um das Scheunebauen. Es geht um die Einstellung, die der Kornbauer hier mit sich bringt. Und hier gibt es drei Punkte, die schwierig sind, finde ich, und die uns zum Nachdenken anregen können. Als erstes wird ganz deutlich, dass der Kornbauer nicht an Gott denkt. Kein bisschen. Das wird in den Formulierungen auch besonders deutlich. Das sagt Jesus hier ganz klar. Er formuliert es so, der Kornbauer überlegt bei sich selbst. Er sagt zu sich. Das heißt, er ist nur bei sich selber. Sein Blick und seine Gedanken gehen gar nicht über sich selbst hinaus. Nicht zu Gott, auch nicht zu anderen Menschen. Er bleibt bei sich. Er denkt bei sich. Er redet sogar nur mit sich selber. Also die reiche Ernte, die er nun in größeren Scheunen verstauen möchte, die ist für ihn selbstverständlich. Er hat das Gefühl, das hat er selbst geschafft. Aus eigener Kraft hat er das hinbekommen, dass seine Scheunen jetzt so voll sein werden. Sein Blick ist nur auf sich gerichtet. Das heißt, er kommt gar nicht auf die Idee, Gott da irgendwie mit reinzunehmen. Zu erkennen, dass Gott Wachstum und Gedeihen schenkt. Dass ohne Gott gar nichts wachsen kann. Er kommt nicht auf die Idee, Gott dafür zu danken, für die reiche Ernte, die ihm geschenkt wurde. Also, im ersten Punkt geht es um Dankbarkeit. Na klar, heute ist Ernte. Dank, da muss Dankbarkeit irgendwie vorkommen. Und Dankbarkeit ist sowas Gutes und Sinnvolles auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen. Also einmal hilft mir die Dankbarkeit, anzuerkennen, dass es nicht selbstverständlich ist, was ich Tag für Tag empfange. Ob es Essen oder Trinken ist, ob es die Kleidung ist, dass ich ein Dach über den Kopf habe, dass ich Familie habe, dass ich Freunde habe, dass ich eine Arbeit habe. All das ist nicht selbstverständlich. Und in diesem Sommer gab es eine kurze Zeit mit dem Verdacht, dass ich krank sein könnte. Und wenn sich das bewahrheitet hätte, dann hätte sich einfach alles verändert. Allerdings, Gott sei Dank, hat sich das nicht bestätigt. Und ich habe einfach nochmal gemerkt, auch gerade Gesundheit, das ist nicht selbstverständlich. Und wie dankbar ich sein kann, dass ich gesund bin und dass es mir gut geht. Nichts ist selbstverständlich. Ich darf alles aus Gottes Hand nehmen und mich von Herzen über seine Güte, über seine Großzügigkeit freuen. Ich darf ihm danken für alles, was er mir geschenkt hat. Und Dankbarkeit hilft mir, dass ich Gott groß mache, dass ich Gott die Ehre gebe. Es hilft mir, dass ich wegschaue von mir, dass mein Blick weggeht von mir hin zu Gott. Mein Blick, meine Ausrichtung, mein Fokus ändert sich hin zu Gott. Und das, finde ich, kann in so vielen Sachen, die wir auch tagtäglich sehen, können wir uns das deutlich machen. Ich muss an eine Zucchini denken. Ich habe sie mitgebracht. Die habe ich gestern noch aus unserem Garten abgeschnitten. Und es ist so, dass wir im Frühjahr, habe ich mit den Kindern ein paar Samen gepflanzt in so kleine Töpfchen auf der Fensterbank. Unter anderem eine Zucchini. Wir haben sie eingepflanzt und zwischendurch mal gegossen. Mehr haben wir nicht gemacht. Und wir durften staunend dabei zuschauen, wie aus diesem Samen eine kleine Pflanze kam, die immer größer wurde und irgendwann zu groß war für unsere Fensterbank, die ich rausgepflanzt habe. Und dann durfte ich staunend dabei zuschauen, wie aus diesem kleinen Pflänzchen ein wirklich enorm riesiges, also die ist wirklich groß, die ist eigentlich das Beet zu klein dafür, wächst so auf dem Rasen jetzt, also so wie groß so eine Zucchini-Pflanze werden konnte, da habe ich wirklich gestaunt. Und dann durfte ich auch noch staunend erleben, wie solche Früchte dabei rauskommen. Ja, ich habe nichts getan. Ich habe staunend dabei zugeschaut, wie Gott sowas wachsen lässt. Und das gibt es in so vielen Sachen, wir können uns das hier anschauen. Oder ich musste auch an Blumen denken. Dahlien zum Beispiel. Wie schön, wunderschön sind Dahlien und so unterschiedlich. Das kann sich kein Mensch ausdenken, das kann nur der Schöpfer selbst. Das heißt, wir dürfen staunen über Gottes Schöpfung und dürfen dankbar sein, dass er alles wachsen lässt und wie er es wachsen lässt. Und Dankbarkeit hilft mir auch zu erkennen, dass ich nicht alles aus mir selbst herausschaffen muss, dass es nicht alles an mir liegt, sondern dass ich empfangen darf. Und das, finde ich, ist enorm entlastend. Ja? Es liegt nicht an mir. Ich muss es nicht tun, Gott macht es. Ich darf von Gott empfangen und darf seine Geschenke annehmen, voller Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist gesund und macht wirklich glücklich. Es gibt verschiedene Studien, die genau das herausgefunden haben. Unter anderem die Glücksforschung, die gibt es tatsächlich. Ja? Die Glücksforschung hat herausgefunden, dass Dankbarkeit ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil eines glücklichen Lebens ist. Wenn ich dankbar bin, bin ich glücklicher. Und ich habe vor kurzem einen Vortrag über Resilienz gehört. Resilienz bedeutet ist die Fähigkeit, wie man Krisen durchleben und auch überstehen kann. Und auch da wurde die Dankbarkeit betont. Also wer dankbar ist, der kann Krisen häufig besser überstehen als undankbare Menschen. Also Dankbarkeit, eine ganz wichtige Einstellung, die diesem Kornbauern hier allerdings fehlt. Der Kornbauer ist nur bei sich. Er denkt nicht an Gott. Und er denkt zum anderen, das ist der zweite Punkt, auch nicht an seine Mitmenschen. Er denkt nur an sich, er möchte alles für sich alleine behalten. Und das nennt Jesus Habgier. Also der Kornbauer ist habgierig. Er kommt gar nicht auf die Idee, dass er ja diese reiche Ernte, die er hat, dass er die teilen könnte. Dass er anderen Menschen was abgeben könnte, seinen Mitmenschen, Bedürftigen, dass er etwas geben kann. Er möchte alles für sich und möchte damit ausgesorgt haben. Als der reiche Jüngling zu Jesus kommt und ihn fragt, was er tun muss, um das ewige Leben zu bekommen, dann sagt Jesus, verkaufe deinen Besitz und gib das Geld den Armen. Das heißt, Jesus fordert immer wieder dazu auf, füreinander da zu sein. Er fordert zu Nächstenliebe und auch zu gegenseitiger Unterstützung auf. Er sagt zum Beispiel auch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und in der Apostelgeschichte steht der berühmte Satz, geben ist seliger als nehmen. Es geht darum, füreinander da zu sein. Das, was wir haben, das, was wir vom Gott empfangen, miteinander zu teilen. Einander zu helfen und zu unterstützen. Und das erwartet Jesus von uns Christen. Das macht unser Leben sinnvoll und das führt auch wieder zu persönlicher Zufriedenheit. Denn häufig ist es doch so, dass Abgeben und Schenken uns glücklich macht. Aber dieses Abgeben, dieses Teilen, das ist nicht immer einfach. Das ist etwas, was wir lernen müssen. Ich finde, man sieht das bei kleinen Kindern ganz deutlich, also zumindest war es bei unseren so, dass es uns nicht in die Wiege gelegt ist, dass wir gerne abgeben und teilen. Also wenn ich mir jetzt so eine Zweijährige anschaue, die dann gesagt hat, alles meins und da gebe ich jetzt nichts von ab. Wir müssen es unseren Kindern beibringen. Und dass sie teilen und dass sie das möglichst auch irgendwann gerne tun, ja, und nicht widerwillig, wie es am Anfang ist. Das ist nicht so einfach. Und manchmal wird es einem auch schwer gemacht, finde ich, es seinen Kindern beizubringen, weil es in dieser Welt einfach nicht selbstverständlich ist, zu teilen. Es ist nicht selbstverständlich, abzugeben. Wir haben was ganz Verrücktes letzte Woche erlebt. Da kam unsere Tochter Lotte, die geht jetzt in die 4. Klasse, kam nach Hause und war ganz, ganz verzweifelt nach der Schule. Es wäre ein furchtbarer Tag gewesen, hat sie gesagt. Die ganze Klasse wäre gegen sie gewesen. Ja, zwei Mädchen sind zu ihr gekommen und haben sie angeschrien. Und ein Junge ist zu ihr gekommen und hat vor ihr den Loser-Tanz gemacht. Ich weiß nicht, wie er geht, ja. Aber irgendwie den Loser-Tanz, sie hat es offensichtlich verstanden. Ein anderer Junge hätte ihr sogar den Stinkefinger gezeigt. Und so hat sie eins nach dem anderen aufgezählt und war wirklich verzweifelt. Und irgendwann kam ich dazwischen und habe dann mal gefragt, was ist denn passiert? Also was hast du denn gemacht, dass die ganze Klasse wütend mit dir ist? Und unter Tränen sagte sie, ich habe meiner Freundin eine Weintraube abgegeben. Ich so, was? wie bitte? Du hast dein Essen geteilt und alle waren wütend auf dich? Ja. Und meinst du, aber teilen ist doch was Schönes. Es ist doch toll, wenn du was abgibst. Und dann sagt sie, ja, aber nicht in unserer Klasse. Da ist Teilen verboten. Also es ist tatsächlich nicht ganz so einfach, den Kindern das fröhliche Teilen beizubringen. Später hat sich das geklärt. Ja? Wir haben dann noch länger darüber gesprochen. Es war wohl so, dass es einige Kinder gab, die mal Schokoriegel mit in die Schule bekommen haben. Und das mit ihrem besten Freund oder Freundin geteilt haben. Und dann gab es andere Kinder, die traurig waren, dass sie jetzt keinen Schokoriegel hatten. Und dann hat es der Klassenlehrerin irgendwann gereicht. Und jetzt hat sie gesagt, hier wird überhaupt nicht mehr geteilt. Teilen ist verboten. Tja, es ist nicht so einfach. Also auch wenn das vielleicht verständlich ist, merkt man aber doch, was das mit den Kindern macht. Dass die dann plötzlich aufeinander losgehen, wenn jemand eine Weintraube abgibt. Teilen ist also nicht immer selbstverständlich, nicht in dieser vierten Klasse. Aber auch wenn wir in diese Welt schauen, merken wir, es ist nicht selbstverständlich. Es gibt die ungleiche Verteilung und die Ungerechtigkeit in dieser Welt. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir Menschen teilen. Tatsächlich aber dürfen wir gerne abgeben von dem, was wir haben. An unsere Mitmenschen, an Bedürftige. Dazu ruft Jesus uns auf. Und das auch aus guten Gründen, Gründe, die uns wieder zugutekommen. Denn durch das Teilen wird mein Blick ja auch wieder neu ausgerichtet. Weg von mir, hin zu meinen Mitmenschen. Ich darf meinen Mitmenschen mit einem liebenden Blick begegnen und darf erkennen, was ich ihnen Gutes tun kann, was wir füreinander tun können. Und außerdem macht Jesus uns Mut, unseren Besitz loszulassen. Und das finde ich ist etwas ganz Wichtiges, weil es uns frei machen kann. Dass uns dieser Besitz nicht belastet, sondern dass wir frei davon werden. Dass ich mich nicht festklammere an dem, was ich habe. Und meinen Halt nicht in irdischen Dingen finde, sondern dass ich loslasse. Und dadurch frei werde und meinen Halt bei Jesus finde. Der reiche Kornbauer, der klammert sich an seinen Besitz und an seine vollen Scheunen, die er mit denen er scheinbar ausgesorgt hat, so denkt er. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. In Vers 19 steht, da sagt der reiche Kornbauer, und dann kann ich mir sagen, nun hast du riesige Vorräte, die für viele Jahre reichen. Gönne dir Ruhe, iss, trink und genieße das Leben. Kornbauer sieht seine vollen Scheunen, die Überquellen vor Getreide und allem anderen und lehnt sich jetzt selbstzufrieden zurück. Er hat ausgesorgt, denkt er sich. Nun will er sich ausruhen und dann kann er essen und trinken, wann er will und er kann das Leben genießen. Nun kann ihm ja nichts mehr passieren mit seinen vollen Scheunen. Das heißt, es gibt so ein Sicherheitsbedürfnis, dass man irgendwie versucht, seine Schäfchen ins Trockene zu bringen und irgendwie versuchen, dass man ein gutes Auskommen hat, ja, dass es einem gut geht und man sich keine Sorgen mehr machen braucht. Und dieses Sicherheitsbedürfnis, das kennen bestimmt viele von uns, also ich kenne es bei mir auf jeden Fall auch. Und da gibt es ja viele Dinge, die man dafür tun kann, also auch Versicherungen abschließen und private Altersvorsorgen und sonst was. Und ich merke schon, dass ich das auch das Bedürfnis habe, das mich irgendwie abzusichern, so gut, wie man das halt eben irgendwie tun kann. Und jetzt in dieser Woche kam wieder der jährliche Brief von unserer privaten Altersvorsorge. Und ich habe ihn, also dann stehen da irgendwie so die bisherigen Erträge drin und ganz viele Zahlen und so, die ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehe. Und jedes Mal, wenn ich das dann wieder lese, und das war jetzt auch wieder, ich habe versucht, es zu verstehen, war aber eigentlich doch meine vorrangige Frage, naja, wir werden frühestens, wer weiß, was noch passiert, wenn es weiter Pastorenmangel gibt, aber frühestens in 22 Jahren in Rente gehen. Wird dann dieses Geld noch da sein? Also was wird dann überhaupt irgendwie mit unserem Geld passieren? Und die größere Frage noch ist noch, werde ich das überhaupt erleben? Also werde ich in 22 Jahren noch am Leben sein? Ich habe keine Ahnung. Klar ist, was auch immer ich zu meiner Absicherung tue, eine Sicherheit, eine Kontrolle, die habe ich nie. Ich habe keine Ahnung, was morgen ist. Wie soll ich denn dann irgendwie mich absichern, also geschweige denn kontrollieren können, was in über 20 Jahren ist? Und dieser Kornbauer in unserer Geschichte, der bekommt das sehr schnell zu spüren. Noch in derselben Nacht wird er sterben. Was nützen ihm jetzt seine vollen Scheunen, die er da hat? Wir haben mit unserem Besitz, mit unseren Reichtümern keine Sicherheit, keine Kontrolle über unser Leben. Häufig ist es so, je mehr wir haben, desto größer werden sogar unsere Sorgen darum, weil man die Sorge hat, man könnte es wieder verlieren. Ja, es könnte irgendwas passieren mit unserem Besitz. Und spannend ist, dass direkt nach dem Gleichnis hier von dem reichen Kornbauer, dass danach die Rede von Jesus über das Sorgen steht. Stehen die Worte über das Sorgen. Und das, denke ich, steht ganz bewusst da. Das eine hat mit dem anderen zu tun, denn Jesus sagt, worum es geht. Ich lese mal ab Vers 29. Jesus sagt, macht euch keine Gedanken darüber, was ihr essen und trinken sollt. Lasst euch davon nicht beunruhigen. Um all diese Dinge dreht sich das Leben bei den Völkern der Welt. Euer Vater weiß doch, was ihr braucht. Strebt vielmehr nach seinem Reich. Dann wird Gott euch auch das alles geben. Sorgt euch nicht, sagt Jesus. Sorgt euch nicht, vertraut auf Gott. Er wird für euch sorgen, denn er hat die Kontrolle und bei ihm habt ihr Sicherheit. Jesus versorgt uns. Wir haben das gerade in der Lesung gehört, die Speisung der 4000, dass Jesus die Menschen versorgt und satt macht mit dem, was sie brauchen. Und wenn es nur ein paar Brote und ein paar kleine Fische sind, aber er hat alle Menschen satt gemacht. Jesus versorgt uns. Er kümmert sich um uns und auf ihn dürfen wir unsere Sorgen werfen. Auf ihn darf ich vertrauen, dass er es gut macht. Das heißt, ich darf auch die Kontrolle abgeben. Ich darf mir die Zügel aus der Hand nehmen lassen. Und auch das, finde ich, kann enorm entlasten und kann uns frei machen von diesem großen Bedürfnis, alles unter Kontrolle zu haben, von dem Bedürfnis, die Sicherheit selber kontrollieren zu müssen, kann uns auch vor Habgier schützen. Sorgt euch nicht, sagt Jesus. Der Kornbauer sagt zu sich, gönn dir Ruhe, iss, trink und genieß das Leben. Dieses Leben wünscht er sich durch seinen Besitz, durch den Besitz, den er jetzt in seinen Scheunen gesammelt hat. Gönn dir Ruhe, iss, trink und genieß das Leben. Dieses Leben ist aber nicht durch unseren Besitz möglich. Das merkt der reiche Kornbauer ziemlich schnell. Aber durch Jesus ist es möglich. Wenn wir zu Jesus kommen und wenn wir ihm in unser Leben anvertrauen. Jesus zum Beispiel möchte uns Ruhe schenken. Er lädt uns zu sich ein und er sagt, kommt her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Oder die Freude am Essen und Trinken, die wird schon im Alten Testament betont. Da steht im Buch des Predigers, so iss nun von deinem Brot, das du hast, denn dazu hast du Lust. Und trinke von deinem Wein, dass dein Herz fröhlich sei. Denn ein jeglicher Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut mit all seiner Arbeit, das ist eine Gabe Gottes. Und ein erfülltes Leben voller Freude, auch wenn es ein bisschen nieselt, auch das möchte Jesus uns schenken. Jesus sagt, das alles sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, das Leben im Überfluss. Bei Jesus finden wir alles, was wir brauchen. Auf ihn dürfen wir vertrauen, an ihn dürfen wir unser Herz hängen, nicht an materielle Dinge. Also der reiche Kornbauer, ein Gleichnis, das uns zum Nachdenken anregen kann. Über Dankbarkeit gegenüber Gott, über die Liebe zu meinen Mitmenschen und auch über das Vertrauen, was wir auf Jesus haben. Es geht um einen Blickwechsel, den Blick weg von mir, den Blick hin zu Gott und zu unseren Mitmenschen. Wir wissen nicht, wie es mit dem Kornbauern weiterging. Nachdem er die Stimme Gottes gehört hat, bricht die Geschichte sozusagen ab. Vielleicht hatte er noch ein paar Stunden Zeit, bis es Nacht wurde. Vielleicht hat er sein Denken und sein Handeln noch geändert in diesen paar Stunden, die ihm noch blieben. Vielleicht hat er sein Denken und Handeln noch so verändert, dass er seinen Blick noch verändert hat, weg von sich, hin zu Gott und hin zu seinen Mitmenschen. Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass wir die Möglichkeit haben, heute und an jedem neuen Tag, den Gott uns schenkt. Wir dürfen staunend und dankbar auf das schauen, was Jesus uns jeden Tag schenkt, was er in unserem Leben tut und was er uns gibt. Wir dürfen all das, was wir von Gott empfangen, das dürfen wir miteinander teilen. und vor allem die Menschen im Blick haben, denen es nicht gut geht. Und wir dürfen unser Leben in die Hand Gottes legen. Jesus vertrauen, dass er uns das Leben in Fülle schenken wird. Wir dürfen unseren Blick heben, weg von uns, hin zu Gott und hin zu unseren Mitmenschen. Amen.